Wissen Sie, auf diesem Festival, da kommen Leute zusammen, die sonst niemals im Leben zusammenkommen wären. Das heißt Gemeinschaft, Liebe,
jedes Jahr
Freiheit, alles wird hier geteilt.
Das Bier ist immer gut.
Hurricane!
Die Menschen, die Leute, alles zusammen, die Atmosphäre, einfach die Musik.
Wir sind der Ring! Wir sind der Ring! Wir sind der
einfach
Ring!
Alles gehört jedem, es ist einfach schön hier.
Headliner,
der Festival-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, denn wir nehmen heute ausnahmsweise nicht aus unserem Kölner Wohnzimmer auf, sondern sitzen heute in Bonn.
Und das Beste daran ist, wir haben hier eine Klimaanlage, weil zu Hause hätten wir nämlich keine und würden jetzt einfach schmelzen.
Ja, und noch besser als die Klimaanlage ist unsere Gesellschaft. Wir sind nämlich auch nicht alleine heute. Und zwar, heute soll es nämlich um das Green Juice Festival gehen. Wir sind aber nicht etwa in Bonn, weil wir 3 Wochen zu früh hingefahren sind, sondern wir sind heute zu Besuch bei Julian Reininger, einem der beiden Gründer des Green Juice Festivals. Hi Julian.
Hallöchen, schön, dass ihr da seid.
Und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke. Genau, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Genau, wir sprechen heute über das Green Juice Festival. Vielleicht für die, die es noch nicht kennen. Das Green Juice ist ein Festival, was 2008 in Bonn gegründet worden ist. Wenn irgendwas nicht stimmt, bitte korrigieren. Von 2 Brüdern, Julian und Simon. Der sitzt ja auch 2 Räume weiter. Und ja, ist quasi, würde ich so sagen, vom kleinen Nachbarschaftsfest, das Wording habe ich gelesen, zu einem mittlerweile über 15.000 BesucherInnen starken Festival an einem Wochenende gewachsen. Das wir jetzt mittlerweile auch schon 2-mal besucht haben.
Genau. Und dieses Jahr freuen wir uns aufs 3. Mal.
Genau, und ja, musikalisch ist das sehr breit aufgestellt. Da ist von rockiger Musik zu auch Elektro und Rap eigentlich so, also während wir da waren, alles dabei gewesen. Und genau, dieses Jahr ist eine Ausgabe mit unter anderem Provinz und Bildebuch als Headliner, über die wir auf jeden Fall später noch sprechen wollen. Genau, aber erstmal, jetzt haben wir ein bisschen was vorweggenommen. Stell du dich auch gerne kurz vor, wer du überhaupt bist, damit die Hörer und Hörerinnen wissen, wer heute hier dabei ist.
Warte, darf ich noch einmal kurz unterbrechen?
Sehr gerne.
Die geneigten Hörer und Hörerinnen kennen dich ja vielleicht schon.
Stimmt.
Ein kleiner Rückblick zum letzten Jahr, wo wir auch beim Green Juice waren, wie Max schon erzählt hat. Und da hattest du einen kleinen Gastauftritt, weil wir dich nämlich am letzten Festivalabend auf dem Zeltplatz noch getroffen haben und uns eine kleine Botschaft hinterlassen hast. Von daher eigentlich welcome back.
Dankeschön.
Jetzt darfst du gerne.
Ja, erstmal nochmal schön, dass ihr da seid. Ich bin Julian, bin, wie ihr auch gerade schon gesagt habt, so gesehen, Gründer ist immer so ein komisches Wort, aber ja, ich bin irgendwie Gründer oder Initiator des Green Juice Festivals. Auch richtig gesagt, war damals irgendwie so ein Nachbarschaftsfest, beziehungsweise einfach die Idee, mit unserer eigenen Band, wir hatten schon einen eigenen Nutzen irgendwie, mit unserer eigenen Band hinter unserem Elternhaus irgendwie mal zu musizieren, weil wir noch so jung waren, dass wir natürlich keine Auftrittsmöglichkeiten hatten. Deswegen haben wir dann gesagt, komm, machen wir das Ding einfach selber. Dass da jetzt, ja, mittlerweile über 15 Jahre später, also über mein halbes Leben später, so gesehen, dass wir jetzt hier sitzen und einen Flyer vor uns liegen haben mit dem diesjährigen Lineup, das ist schon mega cool. Und genau, letztendlich ist von 2008 bis 2024 relativ viel passiert, ist größer geworden, wir sind älter geworden und auch größer. Und ja, haben sozusagen ja auch unser Hobby dann zum Beruf gemacht. Mhm. Also wir sitzen jetzt hier genau gerade bei uns im Büro, wo das Green Juice ein Teil des ganzjährigen Projektgeschehens ist. Also wir haben jetzt mittlerweile unseren Fokus auf Firmenveranstaltungen gesetzt oder gelegt. Aber das Green Juice Festival ist halt weiterhin unser Herzensprojekt. Ist halt eine Kulturveranstaltung, wo man definitiv kein Geld mit verdient. Aber da steckt halt wirklich unser komplettes Herzblut drin. Und das macht jedes Jahr Spaß. Und jetzt muss ich auch nochmal anknüpfen. Ich habe tatsächlich auch irgendwie vor, ich glaube, gefühlt wahrscheinlich die erste Ausgabe, wo ihr über Screenshots gesprochen habt, lag ich, weiß ich auch noch ganz, ich erinnere mich noch ganz genau, ich lag im Bett und habe mir das reingezogen und musste ungefähr eine halbe Stunde lang grinsen, weil ihr das Festival so perfekt beschrieben habt. Und ich wirklich gedacht habe, krass, da hat sich mal wirklich jemand Gedanken gemacht und hat das sehr gut wiedergegeben für am Ende des Tages dann die HörerInnen am anderen Ende dieser Leitung hier. Und das fand ich echt cool. Und ich glaube, ab dem Punkt hatte ich euch auch so ein bisschen auf dem Radar. Mhm. Und als dann letztes Jahr der Moment kam, an dem ich gedacht habe, komm, ich will auch mal zum Campingplatz. Und ich wusste, dass ihr auch da seid, habe ich gesagt, komm, das machen wir jetzt mal. Und das war eine schöne Erfahrung. Und in diesem Jahr, kleiner Spoiler, seid ihr auch wieder beim Campingplatz? Ja, ne?
Ja.
Also ich werde wiederkommen.
Sehr gut.
Wahrscheinlich nicht am Samstagabend oder Nacht, was ja schon passt, sondern bestenfalls am Donnerstag schon. Mhm. Denn da wir ja nur zwei Tage haben, ist der Donnerstag für uns natürlich viel entspannter. Das haben wir quasi extra nur gemacht, damit ich dieses Jahr am Donnerstag schon mal zum Campingplatz kommen kann. Und genau.
Ja. Wir stellen ein Getränk für dich kalt.
Ja. Das ist gut. Vielleicht müssen es aber zwei sein. Ja.
Kriegen wir.
Genau, und für euch da draußen, die Idee ist heute einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie ist das Festival überhaupt zu dem geworden, was es ist, weil ich finde die Geschichte auf jeden Fall sehr beeindruckend und aber auch so kleine Einblicke zu erlangen, wie erlebst du so eine Festivalvorbereitung, das Festival selbst, das Booking und alles, was da so für die Hörerinnen und Hörer da draußen, glaube ich, ebenso spannend ist wie für uns. Ich finde es generell super, super beeindruckend, ich mache auch selber Musik, ich habe einmal in meinem Leben ein Konzert selber veranstaltet, wo, ich glaube, wir hatten am Ende 100 BesucherInnen da und das war eine der stressigsten Dinge, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Es war auch während der Corona-Pandemie, also mit ganz vielen Auflagen und da müsste schon einiges passieren, dass ich das nochmal mache in der Form.
Das hast du ja bei einem guten Zeitpunkt ausgesucht.
Deswegen
auch nur einmal.
Ja, umso beeindruckender, das in dem großen Stil zu machen. Ja. Aber dann war wirklich quasi eure Motivation anfangs zu sagen, okay, es gibt in Bonn zu wenig Kultur oder Möglichkeiten für Newcomer, dann machen wir es einfach selbst.
Korrekt. Ja, also, ja, genau.
Und was war der Moment, in dem du gemerkt hast, ihr habt das ja auch dann scheinbar mehrmals wiederholt, okay, das wird irgendwie jetzt was wir regelmäßiger machen, es wächst immer weiter. Also war das so absolut organisch oder gab es so einen Moment, wo du dachtest, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, dass hier ein regelmäßiges Ding draus wird?
Also ich glaube tatsächlich, dass es wirklich vor Ort beim ersten Mal, also das erste offizielle Green Juice Festival war am 30. August 2008. Ich kenne auch, witzigerweise, ich kenne jedes Datum von diesem Jahr irgendwie auswendig, ich weiß auch, welche Bands da gespielt haben. Genau, damals habe ich ja dann selber auf der Bühne auch gespielt, in der Konstellation, also in der Bandkonstellation, die es witzigerweise auch immer noch so halb gibt. Ja. Wir sind aktuell eine Stand-by-Band, sage ich immer. Wenn man uns fragt, sind wir am Start. Und wahrscheinlich spielen wir auch dieses Jahr nochmal an meinem Geburtstag. Dazu später mehr. Ich glaube, in dem Moment, als wir das Festival das erste Mal veranstaltet haben, auch schon eigentlich vorher habe ich gemerkt, wie viel. Ich meine, dadurch, dass ich in der Band auch schon die Person war, die Drummer sind ja meistens die so ein bisschen die Orga machen. Und ich war da auch immer schon derjenige, der da halt viel im Hintergrund organisiert hat. Und beim Festival konnte ich halt dann noch viel mehr machen als nur für die eine eigene Band, sondern okay, wir brauchen eine Bühne, wir brauchen Technik, wir brauchen, keine Ahnung, irgendwie ein paar Würstchen für den Grill. Das war ja damals noch total klein und gut, dass man das irgendwie bei der GEMA anmelden musste, wusste ich nicht. Deswegen kam nachher ein Brief von der GEMA, dass wir 30 Euro Strafe zahlen müssen. Aber noch heute beschäftige ich, also tatsächlich heute habe ich noch mit der GEMA telefoniert, also das zieht sich durch, nur dass ich mittlerweile einen eigenen Ansprechpartner habe. Ich glaube, dieser Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist es, klar, dass ich in dem Moment nicht wusste, dass das so mein Ding fürs Leben sein wird, keine Ahnung, wann der kam, aber dieses, okay, das wird jetzt nicht ein einmaliges Ding, es war ja auch am Ende kein Dorfkonzert, einfach nur Konzert, sondern wir hatten es ja wirklich vorher schon Green Juice Festival getauft und witzigerweise habe ich vor ein paar Tagen im Keller, ich bewahre auch alles auf, habe ich den ersten Flyer fürs Green Juice Festival gefunden, den haben wir halt selber ausgedruckt und dann schwarz-weiß kopieren lassen bei irgendeinem Kumpel im Büro, weiß ich nicht, und mega verpixelt, also sah wirklich echt grauenhaft aus, aber das hat irgendwie alles Spaß gemacht und da habe ich gemerkt, und durch den Namen, es ist ein Festival, das machen wir vielleicht öfter und wir wollen ja auch nicht nur einmal mit der Band da spielen, sondern nächstes Jahr auch nochmal. Ja. Die ersten drei Jahre haben wir auch selber gespielt und dann war halt irgendwann keine Zeit mehr. Mhm. Vielleicht kommt das dann irgendwann wieder.
Ja, ich wollte gerade fragen.
Ich glaube, der Funke ist da relativ schnell übergesprungen. Aber klar, ich meine, ich war da 13, da war halt eigentlich Prio Schule. Aber ab dem Punkt, vielleicht ist das genau gut zu sagen, weil ab dem Punkt war für mich die Schule keine Prio mehr, sondern das Festival. Ja. Und das hat sich auch bis zum Abi durchgezogen, denn mein Schulleiter hat mir das Zeugnis in die Hand gedrückt, meinte auch, oder das Abitur in die Hand gedrückt, meinte, da brauchst du eh nicht, wir wissen alle, was du machst. Und jetzt hatte ich witzigerweise letztes Jahr 10 Jahre Stufen oder 10 Jahre Abi-Treffen und alle wussten, also ich musste mich mal so durchfragen, was machen die Leute? Und bei mich hat fast keiner gefragt, weil alle wissen, was ich mache. Also das ist schon echt verrückt.
Ja.
da steigen wir direkt nochmal ein. Du sagtest gerade, bei der ersten Ausgabe stand schon der Name Green Juice Festival. Woher kommt der Name überhaupt? Oder wie seid ihr darauf gekommen?
Also da gibt es doch irgendwie die offizielle und inoffizielle Variante. Ich kann beides nicht richtig wiedergeben, weil das ist, glaube ich, der einzige Termin vom Green Juice Festival, an dem ich nicht dabei war. Also es gab ein Treffen vorher, also es stand schon fest, okay, wir wollen ein Festival machen, wir hatten auch schon Bands gebucht, es gab halt nur noch keinen Namen und, und da müsste ich jetzt normalerweise meinen Bruder von drüben hier reinholen, weil der war dabei, der war auch schon 2 Jahre älter, der war schon 15, ja gut, er war noch keine 16, aber
fast erwachsen schon,
genau, aber die durften schon eher mal ein Gläschen trinken und es gab dann, fragt mich nicht warum, es gab einen Moment, wo ich dachte jahrelang, es wäre eine Becks-Flasche gewesen, weil die ja auch grün ist. Aber es war wohl ein Cocktail, der gemischt wurde. Und den hat dann ein Kumpel, der auch früher mit organisiert hat, hat den auf so eine Lampe gehalten, die da rumstand. Und dann hat das so grün geleuchtet. Und dann hieß es, und dann hat irgendwer von den Jungs irgendwie gesagt, Green Juice, das ist doch ein geiler Name.
Ich habe schon irgendwie gefragt, was mit Alkohol zu tun hatte.
Lustig. Ja, immer. Und witzigerweise, also das hat sich dann ja, also es hat wirklich 10 Jahre gebraucht, oder nee, mehr, fast 12, 13 Jahre gebraucht, bis wir verstanden haben, dass wir diesen Cocktail, diesen Green Juice, auch mal vor Ort anbieten sollten. Stimmt nicht ganz, mein Papa hat den, glaube ich, im zweiten Jahr mal, der hat da einfach irgendeine alkoholfreie Sekt mit so, wie nennt man das so, Lebensmittelfarbe gefärbt. Knallgrün, aber total ekelhaft. Und ich glaube deswegen, also es war in einem Jahr, er hat es probiert, es war aber nicht das Original Green Juice Rezept, weil sich das irgendwie, wie gesagt, jahrelang habe ich jedem erzählt, das war eine Becks-Flasche und irgendwie 10 Jahre später hat sich rausgestellt, ach nee, es war eigentlich ein Cocktail und den haben wir dann im Originalrezept quasi zusammengemischt und den gibt es jetzt seit ein paar Jahren, kennt ihr ja auch, dann an unserem Saftladen, selbst in einem Saftladen, da stehen auch wirklich freiwillige Helfer drin und auch eine Nachbarschaft, die da, also ein Nachbar steht da immer drin, der da wirklich Bock drauf hat und da gibt es jetzt dann mittlerweile die normale Originalvariante mit Alkohol und aber auch die kindertaugliche oder alkoholfreie Variante. Ja, genau. Und insofern weiß man dann auch spätestens, wie das Green Juice Festival schmecken soll.
Kannst du das Geheimrezept verraten oder hast du es gerade gar nicht im Kopf?
Das darf ich natürlich nicht verraten.
Okay, wir werden es probieren und versuchen, alle Nuancen rauszuschmecken.
ihr seht es ja vor, ein bisschen, was da zusammengemischt wird.
Ja, was ihr auch sehr gut zusammengemischt habt, Top-Überleitung, ist natürlich das Line-Up dieses Jahr.
Deswegen macht es so Spaß, euch zuzuhören.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal für die, die es nicht vor Augen haben. Also wir haben als die beiden Headliner Provinz und Bilderbuch dabei, mit Blond auch ein Act, den wir schon sehr oft hier erwähnt haben, weil wir die super gerne mögen. Kaff Kiez, Ali Neumann, Itchy, das große Comeback von Heiß-Kalt findet auch unter anderem bei euch statt. Blumengarten, Paula Carolina und noch weitere Acts. Das ist eine super spannende Mischung für uns. Ihr hattet in der Vergangenheit auch schon Acts wie die Beatsteaks da, Casper, Do Not sind da, glaube ich, Stammgäste, würde ich fast mal behaupten.
Ja, Resident Band. Ja.
Was mich als Festivalbesucher auch total interessiert, so wie wählt ihr aus? Also was gibt es so den Moment, wenn ihr das erste Mal das leere Whiteboard davor habt, wann taucht der erste Name da auf und wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Frage gebe ich weiter, gebe ich zurück. Nein, also witzigerweise, wir sind ja gerade genau in dem Prozess schon fürs nächste Jahr. Also ich glaube, durch Corona oder gerade durch Corona ist irgendwie dieses ganze Live-Erlebnis, Live-Booking ist einfach krass, hat sich einfach zeitlich ein bisschen verschoben, sodass, wenn ich jetzt Bands anfrage, entweder die Antwort kommt, oh mein Gott, so weit sind wir noch gar nicht, frag uns in einem halben Jahr nochmal, oder es heißt, wir sind komplett für 2025 schon durchgeplant, ihr könnt uns gerne jetzt schon für 2026 anfragen, wo ich denke, was ist denn hier passiert, hat sich natürlich geändert, ich meine, ganz früher, ja, wie gesagt, da haben wir ja auch die Bands auch noch, oder ich meine, im ersten Jahr haben die Bands gefühlt, oder dann, nee, da waren die noch so klein, da gab es gar kein Essen, im zweiten Jahr haben die Bands dann auf unserer Terrasse bei meinen Eltern oder bei unseren Eltern gegessen, es hat sich ja alles ein bisschen gewandelt. Aber wenn wir jetzt mit dem Booking anfangen, wo fängt man an? Ich sage immer ganz gerne, es ist ein Riesenpuzzle, weil am Ende des Tages, wir haben nur eine Bühne und das ist auch irgendwie unser Vorteil, auch für die Besuchenden, dass man halt von überall die Bühne halt sehen kann und nicht ein Line-Up mit, klar, 3000 Acts, die alle geil sind und dann kostet das Ticket auch halt irgendwie 200-300 €. Man sieht aber nur die Hälfte davon und von der Hälfte, die man sehen könnte, ist man die Hälfte noch auf dem Campingplatz, weil man einfach gar nichts mitbekommt.
Was man mit einem rechnen, ja.
Genau, ich meine, das kann bei uns auch passieren, aber zumindest die, wenn man dann auf dem Gelände ist, kommt man gar nicht dran vorbei. Und dieses Puzzle, ja, das beginnt immer irgendwie mit einem riesen Geflecht aus, okay, welche Bands passen denn thematisch überhaupt zu uns? Wir haben ja irgendwie schon so einen Schwerpunkt, den man ja irgendwie wahrscheinlich auch erkennt. Der driftet aber ab und zu ein bisschen nach rechts und links aus. Da sind wir relativ entspannt. Wir haben immer gesagt, es muss irgendwie vertraglich sein. Das heißt, wir werden jetzt nie da irgendwie die Metalcore-Band hinstellen oder eben andersrum auch den krassen DJ, wo halt nur die Bässe knallen, weil das halt die Nachbarschaft dann einfach nicht vertragen würde. Deswegen soll es irgendwie ja allgemeintauglich sein oder halt dass derjenige, der auch sagt, ich höre eigentlich nur irgendwie bayerische Dudelmusik, der sagt halt trotzdem zu Indie- und Rockmusik, ja okay, kann ich mir anhören, klingt gut. Und weil wir eben, glaube ich, was das angeht, wirklich ein Ausnahmefestival sind, so mittendrin. Ich meine, ihr habt es ja dann auch gesehen, als es erstmal da war. Ja. Ich glaube, viele müssen erstmal kommen, um dann zu verstehen, ach krass, das ist wirklich mitten im Wohngebiet.
Ja, es ist ja
und der nächste Anwohner bin sozusagen ich oder nehmen wir jetzt nur noch meine Eltern. Aber genau, also wir haben ein Puzzle, wir starten mit den Headlinern, das heißt, wir gucken erstmal, okay, wir überlegen, okay, welche Headliner könnten überhaupt passen, welche sind im Budget, klar, steht da jedes Jahr Kraftklub drauf, das ist auch hier im Team.
Da kommen sie denn.
Ja, genau. Ich habe, genau wie Casper, habe ich auch damals Kraftklub vor ungefähr 10 Jahren angefragt, da hätte ich sie bezahlen können, aber jetzt natürlich keine Chance, da sind die einfach zu groß für und beziehungsweise die bringen auch zu große Produktionen mit, ja. Also die LKW, die mitbringen, die passen bei uns gar nicht im Backstage, ja. Also keine Chance, auch die Garderoben würden nicht passen. Aber für so eine Produktion wie Casper zum Beispiel hat das letztes Jahr echt gut funktioniert. Wir gucken, welche Headliner gibt es. Das sind relativ viele dann von A bis Z wirklich. Da sind manche natürlich, wie das Kraftklub zum Beispiel, einfach ja nice to have oder Wunschszenario. Man probiert es auch jedes Jahr, aber klappt jedes Jahr auch nicht. Aber man will es ja probieren, weil sie Beatsteaks plötzlich schreiben, die haben tatsächlich uns geschrieben, ob sie bei uns spielen können. Und wir waren ja schon, werden schon beide Tage verbucht oder verplant. Und deswegen ist der Donnerstag dazugekommen, weil wir gesagt haben, okay, einmalige Chance, Beatsteaks wollen bei uns spielen, dann spielen die auch. Ja. So. Und hat sich auch gezeigt, dass das ganz gut war. Und in diesem Puzzle gucken wir dann, okay, alles klar, welche Bands sind denn überhaupt verfügbar? Und dann kriegst du halt ganz schnell die Antwort, okay, entweder ja viel zu teuer oder nicht verfügbar, spielen schon bei Rock am Ring, deswegen können sie nicht bei uns spielen, wollen nächstes Jahr ein eigenes Open Air spielen irgendwo ganz woanders, wo aber auch irgendwie Gebietsschutz oder exklusiv NRW oder was auch immer, sind im Studio, sind im Urlaub, machen Bandpause, also das sind so, also das waren ja schon über 10 Antworten, glaube ich, die ich bekomme, bevor ich meistens dann einfach mal eine Antwort bekomme, so sind verfügbar und können wir machen. Und dadurch, dass wir halt nur eine Bühne haben, ist es halt unglaublich schwierig, da was Schönes zu basteln, weil am Ende will man jeden Geschmack treffen und am Ende, das kennt man selber mittlerweile von Instagram und Co., die Leute meckern halt sehr, sehr viel. Wobei ich bei uns fairerweise sagen muss, bei uns wurde auch in diesem Jahr viel gemeckert, in Anführungszeichen, aber auf einem Niveau, was sehr, sehr gut ist, sehr qualitativ, sehr ehrlich, wo ich auch ganz genau weiß, okay, wenn da jemand mit dem, da war zu wenig, oder in diesem Jahr war den Leuten eventuell zu wenig Rockpart dabei, das war halt sehr gutes Feedback, da war dann nicht so, scheiß Festival, ich komme nie wieder, sondern da war, okay, dieses Jahr halt ohne mich, aber hoffentlich seht ihr diese Kommentare, dann bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Zurück zum Puzzle, sorry. Dann geht das Geflecht halt weiter. Also wenn dann Headliner A steht oder es doch C geworden ist, aber wenn es C wird, dann ist der Co-Headliner der, weil der thematisch besser dazu passt. Und wenn es dann doch Headliner D wird, weil der eine doch wieder abspringt, weil er ein besseres Angebot von einem anderen Festival bekommen hat, wird es wieder dann. Also es ist wirklich so ein Riesengeflecht, ganz viele Alternativen. Und am Ende schaffen wir es aber irgendwie immer. Also der Prozess geht wirklich von, was haben wir jetzt? Juli haben wir schon. Also wir starten im April und das geht dann bis, die letzte Band buchen wir Ende des Jahres. Ja. Die Headliner sollen natürlich bestenfalls, seit 2008 probieren wir, dass die Headliner am Festivaltag selber schon feststehen, dass wir sie dann verkünden können. Haben wir aber seit 2008 noch nie geschafft.
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Nee, genau. Planen wir dieses Jahr wieder. Ja. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Ich glaube nicht, aber ich hoffe schon. Weil es natürlich auch für die Besuchenden cool ist, wenn man dann auf der Bühne sagen kann, nächstes Jahr kommt der und der und Vorverkauf startet. Das ist natürlich, die Emotionen muss man mitnehmen. Ja. Und weil wir einfach ein Jahr lang immer so viel Werbung machen müssen, weil Bonn einfach für viele leider immer noch nach all den Jahren immer wieder ganz weit weg ist, obwohl es eigentlich mittendrin ist. Und genau, dann wächst dieses Geflecht. Wir haben dann irgendwann diese 12 bis 14 Bands, je nachdem, am Start. In diesem Jahr, wie gesagt, einen Tag weniger oder wie früher, diese zwei Tage. Und das Line-Up muss halt, also wir wollen wirklich, dass das zu 1000% stimmt oder stimmig ist, funktioniert. Da soll auch bestenfalls nicht irgendwie erst eine, ich übertreibe jetzt mal, eine Punkrock-Band spielen, danach die softeste Indie, in Anführungszeichen Schnulze, die es gibt, weil gibt es auf Festivals auch, das. Aber da kommen wir auch ab und zu nicht drum herum, weil wir eben nur diese eine Bühne haben. Ja. Aber es gibt eine Umbaupause, da gehen die Leute was essen aufs Klo und gehen zur 1 Live-Stage, wo wir auch so ein bisschen DJ-Mucke laufen lassen. Und dann kommen die ja zurück und dann kann auch ein kleiner Stilbruch gewesen sein. Das geht schon. Was uns ganz wichtig ist, dass der Co-Headliner meistens auch nochmal ein bisschen Knallgas gibt. Das ist so typisch Blackout Problems, die Blackies. Mhm. Sind ja auch fast schon Resident oder Leoniden, waren ja auch schon ein paar Mal da. Das ist halt für mich so ein Klassiker, die drücken halt, die geben halt nochmal Vollgas und machen halt voll die Stimmung. Und das ist uns halt irgendwie wichtig. Aber ja, am Ende, zusammenfassend, haben wir dann ein Line-Up, wo wir immer sehr stolz drauf sind. In all den Jahren schon. Es ist halt super schwierig, mit dem Budget immer wieder was Neues zu zaubern. Mhm. Die Leute wünschen sich auch jedes Jahr, wenn ich in diesem Jahr abfrage, welche Band wünscht ihr euch fürs nächste Jahr, dann werden alle Provinz abstimmen, weil die einfach Provinz nochmal sehen wollen. Und also es ist jedes Jahr so. Gut, letztes Jahr war es wirklich witzigerweise so, dass ja Provinz echt häufig, also am meisten gewünscht wurde. Deswegen haben wir sie dann, oder unter anderem deswegen haben wir sie auch gebucht, obwohl sie letztes Jahr nicht gespielt haben. Mhm. Deswegen ist uns das so positiv aufgefallen. Aber sonst, ja, man trifft nicht immer jeden Geschmack, aber ich glaube, die Leute kommen auch zum Green Juice, weil sie wissen, dass bei uns Bands gebucht werden, die auch dann noch groß werden, dass wir einen richtigen Riecher haben, so à la Leoniden, da weiß ich auch noch, die habe ich im Blue Shell in Köln gesehen und habe sie gefragt, ob ich sie jetzt buchen kann für nächstes Jahr. Dann haben sie gesagt, nee, nächstes Jahr geht nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann buche ich euch jetzt für übernächstes Jahr, weil ich wusste, die Band ist es und sie sind es auch und sie sind es auch immer noch und da bin ich echt stolz drauf und das wissen die Jungs auch, dass das so lief und genau, das ist so die Story zum Line-Up. Nicht einfach, eher wirklich schwierig. Ganz viele Nerven gehen da zugrunde, weiß ich nicht. Ja. Aber am Ende sieht der Flyer jedes Jahr gut aus. Mhm. Und ja, man merkt es ja dann auch an den Besuchern und die finden es ja auch gut. Mhm. Ja. Hoffe ich.
Also von unserer Seite aus auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ey, wir haben ja irgendwie schon von Anfang an gesagt, so als ihr auf unser Radar gekommen seid, dass sie irgendwie so krass zufällig unser Musikgeschmack bucht. Also so die letzten beiden Ausgaben, das war einfach so, hätte aus unserer Playlist herauskommen können.
Und, ist auch so. Danke für die ganzen Tipps.
Von daher bin ich da auch irgendwie immer noch mal neugieriger als vielleicht noch bei anderen Festivals, weil ich so denke, oh, werdet ihr wieder diesen Sweet Spot finden? Und bisher ist es immer so gewesen. Also ja.
Ich glaube. Also das ist ja irgendwie auch, man bucht, also früher war es auch immer so, die Bands, die dann auch spielen, die höre ich dann auch das ganze Jahr über rauf und runter, weil ich mich auch total darauf freue. Früher noch mehr als mittlerweile, weil ich jetzt einfach gar nicht mehr zum Musik hören komme, leider. Ich glaube, also die Musik, also ja, wenn ihr euch die Lineups der letzten Jahre anguckt, das hat sich natürlich auch verändert. Früher war es auch noch punkrockiger natürlich. Mhm. Dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, das ist, Punkrock verkauft einfach nicht so viele Karten, weil die Kosten steigen. Wir müssen aber Karten verkaufen. Das war dieses, okay, wir brauchen mehr Leute. Oder die Leute wollen auch größere Bands haben, dann müssen wir größere Bands buchen. Das kostet aber mehr Geld, da müssen mehr Leute kommen. Also Henne-Ei. Mhm. Und da stehen wir jetzt gerade. Und ich weiß immer noch nicht, ob Henne oder Ei, so ungefähr. aber ich glaube auch, das freut mich, dass wir den Geschmack treffen, weil ich glaube, wir treffen da auch, das ist so eine Mischung aus unserer aller Geschmäcker. Wir sind am Ende, also diese sechs Jungs von früher, die, also Simon und ich haben uns ja, oder Simon, Felix und ich, eigentlich sind wir zu dritt von ganz früher, haben uns ja noch unsere Freunde dazu geholt und die gibt's auch in der Konstellation immer noch, also mit denen sitzen wir ab und zu alle paar Monate, sage ich mal, hier immer noch und überlegen dann auch über so ein Grundgerüst, wie das Line-Up, da geht es dann um so Grundentscheidungen, welche Richtung gehen wir nächstes Jahr, wird es ein Ticken rockiger oder eben, oder wieder auch soft oder ich meine, Bilderbuch kann auch gut mal draufhauen, wissen halt nicht alle, wir haben sie auch schon live gesehen und waren begeistert, genau, und deswegen ist das so eine Mischung aus allen Geschmäckern und ich glaube oder erfahre ja oder bin natürlich auch froh, wenn du das auch nochmal so sagst, dass wir damit einfach was Gutes treffen, gepaart mit auch Meinungen aus dem Büro, das ist ja auch ganz wichtig, auch mit jüngeren Mitarbeitenden, wo ich teilweise auch sage, okay, Future Bay, habe ich vorher selber noch nie gehört, wurde mir dann aber gezeigt und fand ich auch cool und habe gesagt, okay, komm, machen wir, probieren wir. Ja. Und insofern lasse ich mich da auch gerne mittlerweile überzeugen oder überreden ist das falsche Wort, weil am Ende passt irgendwie alles immer. Und also das jetzt zurück zum Puzzle, am Ende passen alle Teile und dann kann man sich das ganz gut so vorstellen.
Ja, finde ich auch voll spannend, weil ich glaube gerade auch so in der Gen Z, die ja auch wahrscheinlich für euch als Publikum jetzt nicht ganz unwichtig ist. Ich meine, wir sind jetzt ja auch, wie bist du eigentlich, bei dir 31, du bist?
Ich bin 30.
Ja. Guck mal.
Genau, der Jüngste im Raum.
Und da merke ich auch teilweise, dass ich halt also viel auf TikTok unterwegs bin, auch auf Spotify, dass da manchmal Artists auftauchen, wo ich mir denke, die haben ja crazy viele Abrufe und ich habe noch nie davon gehört. Ja. Und dass man da irgendwie wahrscheinlich das auch aufpassen muss, dass man nicht nur so quasi seinen eigenen Geschmack bucht und am Ende wundert man sich, warum niemand kommt, so, oder?
Ja, und beziehungsweise muss man auch aufpassen, auch beim Booking, dass man das halt oft dann auch KünstlerInnen auf diese Spotify-Zahlen irgendwie berufen und dann halt sagen, guck mal, ich habe 3 Millionen Klicks und am Ende ist das irgendein Feature mit irgendwem anders, der halt bekannt war oder so. Und das ist einfach, und also das macht irgendwie das, also das macht es irgendwie total schwierig. Deswegen gucken wir uns halt auch immer, also bestenfalls auch irgendwie Live-Videos an oder haben die Band auch immer wirklich live gesehen oder kennen sie halt schon. Und das ist halt schwierig bei KünstlerInnen, die so schnell bekannt werden. Also wenn du halt, und da gibt es ja mit, auch in unserem Line-Up gab es da welche oder gibt es da welche, die sind halt sehr schnell sehr bekannt geworden. Das ist meistens einfach mit alteingesessenen Rockbands, die es schon so lange gibt, die schon alles mitgemacht haben, die sind meistens ein bisschen pflegeleichter und einfach entspannter irgendwie. Da ist auch das Management entspannter und weiß ich nicht. Aber das sind schon krasse Unterschiede. Ja.
Und wie ist es für dich, wenn du jetzt privat auf ein Festival gehst? Ist es dann sowas, was du noch genießt oder hast du auch immer so einen krassen Blick dann, okay, wie läuft das hier, wie machen die das und saugst quasi die ganze Zeit Inspiration auf und hinterfragst Prozesse oder kann man da auch ganz gut sagen, okay, jetzt bin ich wirklich der Julian hier, der einfach nur in Ruhe auf ein Festival gehen will und ist da super entspannt?
Also so viele Festivals besuche ich gar nicht, in Klammern mehr. Wir waren total oft, Rocco waren wir super oft, da bin ich quasi groß geworden.
Saarland Asozial.
Genau, da habe ich schon Sachen erlebt, das kann mir keiner, also eine Kartoffelweitwurf und weiß ich nicht, also da ist auch mal ein Festivaltag abgebrochen worden durch Unwetter und dann ist am Campingplatz wirklich, ich weiß nicht, was das war, ausgebrochen, aber war wirklich verrückt. Hurricane war schon mal, Deichbrand auch super cool. Das sind so die, würde ich sagen, Klassiker, wo wir dann oft irgendwie waren. Aber grundsätzlich, wenn ich dann, ich meine, jetzt gibt es ja in Bonn auch das Randal und Freunde Festival. Mhm. Also gibt ja dann doch irgendwie relativ viele Sachen, wo man hingehen kann. Ich sehe mich dann schon auf jeden Fall als Besucher. Und ich bin dann auch der private Julian, klar, ganz oft auf Veranstaltungen, gerade hier in Bonn oder Umgebung, kenne mich halt auch vor viele Leute, das ist ja natürlich schwierig, weil ich eigentlich privat da bin und dann redet man doch wieder über Geschäft und 5-3 und Greenjuice und Co. Aber klar, ich habe dann auch natürlich immer den Blick, ich sehe dann direkt, okay, an der Toilette ist eine zu lange Schlange, warum? Guckst du, okay, alles klar, da die Leute stehen an, obwohl sie eigentlich zum Urinal gehen wollen, aber die stehen alle an, weil die Mädels alle aufs Dixie gehen wollen und wieso stehen überhaupt Dixies oder auch ganz oft Thema Bezahlung, Token versus Cashless versus RFID-Chip und weiß ich nicht was, wo ich halt dann auch immer wieder sehe, okay, ey, am Ende alle machen da irgendwelche Lösungen und ich will beim Greenjuice immer eigentlich die transparenteste und fairste Lösung haben. Auch klar, Getränkepreise auch mal so ein Thema, gut, da sehe ich in diesem Jahr auch wieder eine Erhöhung, aber ich sehe auch auf der anderen Seite die Preiserhöhung von allen Dienstleistenden, die wir haben. Ja. Das kostet halt alles mehr und irgendwo durch Ticket, also wenn das Ticket nicht so viel teurer wird, müssen halt die Gastro ein bisschen teurer werden. Aber klar, man sieht dann die Bezahlsysteme, ja, okay, bei dem einen ganz okay, bei dem anderen hat es überhaupt nicht funktioniert, da ist es total unfair, da ist es intransparent, bei Token ist jedes Mal auch so ein, okay, spätestens nach 3 Bier, ich kaufe da 5 Token für 30 Euro und dann kostet ein Bier aber 1,5 Token und also das ist und deswegen bin ich halt Fan von, okay, ein Bier kostet egal wie viel, es darf auch gern viel kosten, wenn alles drumherum passt, aber ich sehe, was es kostet, ich halte mein Handy drauf, bezahle und genau dieser Betrag wird abgebucht. Und genau das machen wir zum Beispiel auch. Und das sind halt so Sachen, die mir dann halt oft auffallen, aber ansonsten schalte ich ab und gucke es mir an und genieße dann auch und bin dann wirklich auch wie auf dem Rocco damals oder wo auch immer, ich bin dann auch wirklich wie alle, ja, eine andere Person. Also man ist ja, man lernt ja die Steuerberatung, keine Ahnung, was kennen die dann auf dem Festival plötzlich. Ich denke so, als ob du Steuerberater bist. und genauso würde mich wahrscheinlich jemand fragen, als ob du ein eigenes Festival veranstaltest, so wie du hier sitzt im Tigger-Kostüm auf dem Campingstuhl und spülst dir dann nach dem Zähneputzen den Mund mit Weizen. So, alles schon passiert.
Ja. Du hast jetzt gerade schon 2 Sachen angesprochen. Zum einen das Wetter, also das Unwetter, was du teilweise beim Rocco schon erlebt hast, oder jetzt halt auch die steigenden Preise. Kannst du so sagen, was in der Geschichte von Greenjuice so eure größte Herausforderung war? Weil ich musste nämlich jetzt letztes Jahr auch an die Wettersituation denken. War das vielleicht so das Krasseste, was ihr in der Hinsicht erlebt habt?
Also die Wettersituation ist ja tatsächlich jedes Jahr, ob es nass oder sogar zu trocken ist. Also das ist jedes Mal, also wirklich jedes Jahr irgendwie. Also wir haben wirklich jedes Jahr, ich glaube, hätte ich mir jetzt vorher noch ein paar Gedanken mehr gemacht, muss ich zugeben, hätte ich wahrscheinlich zu jedem Jahr so das Problem des Jahres nennen können. Vielleicht kriege ich es auch so noch hin. Aber Wetter gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, wir hatten bei unserem 10-Jährigen war es, glaube ich, wo Madsen am zweiten Festivaltag gespielt hat und Royal Public hätte spielen sollen am ersten Tag. Da hatten wir auch schon so ein krasses, ja, es war noch nicht mal Unwetter, es war einfach Dauerregen, sodass die Behörden gesagt haben, okay, die Wellenbrecher schwimmen weg, ihr könnt hier kein, es ist nicht mehr sicher, ihr könnt hier kein Festival machen. Und das war ja das Jahr, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo wir dann spontan indoor in so eine ins Brückenforum in Bonn gezogen sind, wo irgendwie 1200 Leute reingepasst haben und ich weiß nicht, wie viele dann wirklich drin waren, aber es waren irgendwie alle drin. Ich weiß nicht, wie es gepasst hat und ob es erlaubt war, aber es haben alle reingepasst. Das war so ein Jahr, was wirklich krass war, weil wir dann, weil ich dann im Brückenforum war, da alles gemanagt habe und mein Bruder parallel auf dem Festival und dafür gesorgt hat, dass wir am nächsten Tag spielen können unbedingt, weil eben Madsen kommen sollte und das war mein Lebenstraum, dass Madsen bei uns spielt. Mhm. Das wollte ich wirklich nicht abblasen. Und also das war Wetter, deswegen waren wir schon so ein bisschen vor, wie nennt man das denn? Ja, wir wussten, was auf uns zukommt, wenn Wetter ist oder wenn Wetter schlecht ist. Mhm. Deswegen war letztes Jahr war ein bisschen einfacher, aber war trotzdem Horror. Ich meine, wir haben Wochen vorher schon andere Veranstaltungen mitbekommen oder parallel, ne? Mhm. Aber es war wirklich Horror, weil ich kam aufs Gelände eine Woche vorher, wo die Bühne dann schon aufgebaut wurde. Auch ein Learning von uns. In diesem Jahr wird die Bühne zum Beispiel, das ist in Anführungszeichen nur ein Sattelzugauflieger, der aufgeklappt wird, also so eine mobile, aber irgendwie die größte, die es in Europa gibt. Die wird halt viel schneller aufgebaut. Und die Bühne im letzten Jahr liegt natürlich auch an den KünstlerInnen, die kommen. Mhm. Die brauchen halt viel Fläche. Kesper brauchte viel Platz. Da kommt dann eine Bühne, die, weiß ich nicht, eine Woche lang aufgebaut wird, mit einem riesen Kran, der das Dach da drauf fährt. Und allein, um die Bühne zu bauen, war der Park schon komplett kaputt. So. Und das habe ich gesehen und dachte mir, alles klar, ich weiß nicht, ob hier irgendwas stattfindet, weil es kommen ja noch tausend andere Sachen, die aufgebaut werden. Deswegen war das schon eine Hürde. Wir haben es ja dann geregelt bekommen mit dem, dass wir da einen Sandkasten aufgeschüttet haben und es war ja wirklich schön, die ganzen Familien haben ja wirklich, da waren ja Kinder, die haben da Sandburgen gebaut, das war herrlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf irgendwelchen Videos haben, aber ich habe es noch in Erinnerung. Aber es gibt eigentlich jedes Jahr irgendwas und das Jahr vorher war zu trocken, da hieß es dann, okay, Waldbrandgefahrenindex. Wenn das zu hoch ist, dann darfst du auch nichts machen, weil dann eventuell alles anfangen könnte zu brennen. Dann haben wir vorher, mein Papa hat mir dann gesagt, ja, geh mal im Wasserschlauch mal vorher übers Gelände. Hab ich gemacht, ohne Scheiß.
Wie lange hat das gedauert?
Lange. Aber gut, wir haben auch früher den Rasen selber gemäht. Ja. Da gibt's ja auch wenn ihr euch den Trailer von 2009 anguckt, sieht man, wie wir persönlich den Rasen mähen. Da hatten wir echt noch Zeit. Aber da war Schule auch egal. Ja. Es gab dann andere Jahre, weiß ich nicht, ich wollte gerade auf die Bühne gehen für die Veranstaltung und Dank sagen, wo wir immer so ein bisschen Danke sagen an die Sponsoren und Co. Und wirklich, ich wollte gerade auf die Bühne gehen und dann kommt der Stage-Manager oder Veranstaltungsmeister und sagt mir hier, wir müssen jetzt sofort evakuieren. Hier ist ein Chlorgasausbruch im Ennertbad um die Ecke, wo ihr eventuell schon mal duschen wart vom Camping. Mhm. Und dann fange ich halt an zu zittern. Okay, dann erstmal Koordinierungsgruppe, wie läuft das jetzt ab, was muss man machen? Dann haben wir Fahrpläne, ne, auch Sicherheitskonzept und Co. Und dann wird das alles geklärt. Und wir waren kurz, also dann war der Stage-Manager kurz davor, auf die Bühne zu gehen, zu sagen, hier, das war's, alle jetzt schnell runter. Und dann kommt plötzlich so, ah, warte mal, Fehlalarm. Doch nicht. Gott. Und dann gehe ich zitternd auf die Bühne. Ja. Ich bin auf die Bühne zitternd. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch dran, weil ich stand wirklich da und hab dann gesagt, boah, ich zitter sogar schon vor Aufregung, weil ihr so viele seid und weil ihr so toll aussieht. Ja. Das habe ich dann so als gut gerettet. Ich konnte nicht mehr wirklich. Das war, und wenn die Leute dann wüssten, was in meinem Kopf eigentlich gerade abgeht, so ich war kurz vor, okay, wird gerade alles abgebrochen. Ja. Das war schon krass. Und irgendwie solche Sachen, die man eventuell gar nicht mitbekommt, gibt es halt irgendwie jedes Jahr. Die wirklich oft irgendwie nicht schön sind, aber im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen. Ja. Stromschläge von den Headlinern, die erstmal auf uns geschoben wurden am Mikrofon und dann haben wir nachher rausgestellt, ach nee, es war ja von der Band selber das Mikro und frühzeitiger Abbruch, weil das Ordnungsamt die falsche Genehmigung vorliegen hatte, hatten wir auch schon. Itchy damals, freue ich mich aufs Wiedersehen dieses Jahr, da freue ich mich wirklich drauf. Weiß ich nicht, es gab so viele Sachen, das ist wirklich, da könnte ich irgendwann mal wirklich ein Buch drüber schreiben. Ich wollte es schon immer, aber ich habe die Zeit noch nicht gefunden.
Ich glaube, ich muss lesen. Ja. Aber jetzt haben wir viel über so negative Anekdoten gesprochen. Gab es auch so Momente, vielleicht auch mit Künstlern und Künstlerinnen, wo du sagst, okay, das war so ein Highlight für mich oder was dir so krass für dich eingebrannt hat?
Ja, also ich glaube, das meinte ich ja vorhin so ein bisschen, dass wir ja auch natürlich so ein bisschen unsere Lieblingsband auch gebucht haben. Warum? Weil wir es können. Weil es Spaß macht. Ja, klar, gerade zum Beispiel, es gibt irgendein Interview, wo ich gesagt habe, wenn Madsen kommt, gehe ich in Rente. Insofern müsste ich eigentlich seit mittlerweile 7 Jahren schon in Rente sein.
Das wäre ärgerlich.
Genau. Vielleicht kommen sie ja irgendwann mal wieder. Aber das war schon für mich ein Highlight. Vor allem, da habe ich ja auch, für sie habe ich damals auch ein Feuerwerk gemacht, in unserem Nachbarsgarten quasi, selbst per Hand. Mittlerweile mache ich ja immer die Feuerwerke
Haben wir auch schon, glaube ich, lobend erwähnt, dass ihr immer wirklich starke Feuerwerke habt.
Dankeschön.
Ja, voll krass, wir sind beide richtige Feuerwerksfans. Und wenn dann da so die großen Major-Festivals kommen und die haben am Wochenende vielleicht zweimal ein Feuerwerk, denke ich so, hallo, nehmt euch mal ein Beispiel am Green Juice.
Das Problem ist ab und zu, dass die KünstlerInnen dann selber auch sagen, sie wollen keins. Und da muss ich mich natürlich dran halten, ja. Oft muss ich ein bisschen überreden, da ist dann oft Nachhaltigkeit, pipapo. Mhm. Aber am Ende beziehen wir das Zeug aus, ich nenne es jetzt mal nachhaltigen Bunkern und Co., wo wirklich, wir probieren da alles, das wird zu machen. Und vor allem ist es ja ein Feuerwerk, was meistens 30 Sekunden geht für so viele Leute. Da denke ich, das ist auf jeden Fall besser als andere oder überhaupt Silvester und Co. Aber zurück zu Matzen, das war schön. Seitdem mache ich jedes Jahr ein Feuerwerk, genau. Nach dieser Veranstaltung-Danksagung denken wir mal, ich gehe jetzt zum Bierwagen, aber nein, ich verschwinde in den Garten hinter der Bühne und bereite alles vor, um dann halt irgendwann zu zünden. Geil. Mittlerweile aber elektronisch gezündet, sodass ich nur noch auf den Knopf drücke und alles programmiert ist.
Früher wird Feuerzeug dann richtig?
Früher. Ja, okay, also es gibt ein Video, wo ich mit Feuerzeug das Ding anzünde. Und wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich, was warst denn du für ein Vogel? Weil du zündest ja einen Effekt an und dann geht er ja vor deiner Nase hoch. Und ich habe nicht berechnet, dass ich ja kurz danach den nächsten anzünden muss, direkt daneben.
Ach so, ja.
Und in dem Video sieht man, wie ich so meinen Zettel vor mein Gesicht halte und also der Zettel hat mehrere Löcher, Brandlöcher. Aber es war eine, und da haben mir die Leute auch schon gesagt, Alter, was war das für ein krasses Feuerwerk? Voll in Time so.
Lebensgefahr.
Und seitdem habe ich aber, gut, liegt vielleicht auch wieder an meinem Schlagzeuger-Gen und dass ich da halt den Takt habe, aber das hat wirklich Bock gemacht. So, jetzt nochmal zurück zum dritten Mal, zurück zu Matzen. Das war geil. Als die Donuts das erste Mal da waren, das war auch Gänsehaut, weil die habe ich früher im Frankreich-Urlaub rauf und runter, die alten Alben. Mhm. Und vor allem, ja klar, letztes Jahr, als ich dann selber diesen einen Song gespielt habe, das war auch mit einem Song, den ich wirklich damals rauf und runter gehört habe. Und das war so, okay, was geht ab?
Das ist eine schöne Geschichte, das hatten wir auch auf jeden Fall erzählt. Aber vielleicht mal, wie war das für dich? Also du standest wirklich mit den Donuts als Drummer auf der Bühne. Wie ist das passiert?
Wie ist das passiert? Ich habe die offizielle Story ist... Eigentlich muss ich ja jetzt mal die Wahrheit erzählen, weil die Donuts auf der Bühne, Ingo hat da ja nicht ganz die Wahrheit erzählt. Er hat das sehr gut verkauft, dass sie mich gefragt hätten, ob ich nicht spielen wollte.
Habe ich mich schon gefragt, ob das
wirklich so ist. Ja, genau. Und das ist ganz spontan. Aber schönen Gruß nochmal raus. Überhaupt mega geil, dass diese Aktion zustande kam, weil ich finde, das macht am Ende das Festival aus und irgendwie auch die Identität und einfach, ja, ich finde, dieser Moment hat alles ausgemacht. Letztes Jahr waren wir auf dem Happiness Festival. Und auf dem Rückweg, auch wieder Unwetter, war klar, wie das immer so ist, auf dem Rückweg, kam mir dann irgendwann der Gedanke, boah, wie krass wäre das, wenn ich bei den Donuts einfach mal einen Song mitspielen würde. Seit Jahren saß ich da nicht mehr auf der eigenen Bühne und habe gespielt, oder die Bühne ist auch deutlich größer geworden. Und dann hatte ich den einfach mal geschrieben. Ich meine, die kennen mich ja mittlerweile auch und ne, coole Verbindung. Und dann habe ich den geschrieben, habe ihnen das gesagt, so von wegen, wie witzig wäre das, wenn ich mal einen Song wie mitzocke. Und ich habe im Leben nicht, also ich dachte wirklich, da kommt keine Antwort drauf. Niemals kommt da. Und irgendwann wirklich total random kommt da eine Antwort. Also hat auch gar nicht so lange gedauert, lass mal eine Woche später so. Ich sehe nur den Betreff und denke mir so, okay, krass, was, ne, mal gucken. Und dann war nur die Mail irgendwie so von wegen, Jörn, Hand drauf, was für eine geile Idee, das machen wir auf jeden Fall. Überleg schon mal, welchen Song so ungefähr. Und ich, mein Puls so auf 300 hoch.
Das habe ich getan.
So, genau. Da komme ich nicht mehr drum herum. Und das war der Moment, wo ich dann, also mein Schlagzeug steht noch bei meinen Eltern, also wirklich quasi hinter der Bühne, hinterm Windows im Keller steht das Schlagzeug, wo ich mein, ich habe dann mir geschworen, dass ich es keinem sagen will. Klar, meine Freundin wusste es dann, gut, geht ja auch nicht anders. Meinen Eltern musste ich es auch sagen, nachdem sie mich gefragt haben, wieso ich immer dasselbe, die hören ja auch, wenn ich im Keller dann übe, die hören das nicht, was ich auf dem Ohren habe, sondern wir hören nur Schlagzeug. Und irgendwann haben sie gefragt, wieso spielt es eigentlich immer genau dasselbe? Und dann habe ich es denen auch erklärt. Und mein Bruder wusste es, sonst wusste wirklich keiner. Dann habe ich mir den einen Song ausgesucht und wie ich das eben meinte, das war krass, weil den Song habe ich früher wirklich rauf und runter gehört. Und dann habe ich bei Spotify eine Version gefunden, wo sie ihn live also es war so eine Live-Aufnahme. Und damit habe ich einfach gezockt, habe geübt. War jetzt auch nicht so viel, war jetzt ein paar Mal im Keller. Aber waren schon ein paar Male, weil ich ja aktuell sonst gar nicht. Also es war wirklich auch mal wieder schön, weil dadurch habe ich mal wieder gespielt. Habe ich nämlich vorher lange Zeit nicht gemacht.
Recht angemessener Grund dann.
Genau, ich muss ein bisschen üben. Und das letzte Mal habe ich dann wirklich, das glaubt mir auch keiner, aber das letzte Mal stand der Tourbus von den Donuts schon vor unserer Haustür. Die parken aber da in der Straße oder letztes Jahr zumindest. Letztes Jahr war es ja schon. Und die standen da, der Busfahrer stand vor der Tür. Ich wusste ganz genau, die Donuts sind gerade da im Auto oder im Bus. Und ich gehe wirklich direkt, wo die Tür ist, gehe ich in unser Haus oder von unseren Eltern, gehe in den Keller und spiele deren. Ich dachte mir so, ich hoffe, das hören die jetzt nicht. Man hört das Schlagzeug safe draußen. So, genau, und dann habe ich halt geübt. Und ich war mir ein bisschen unsicher, wie das sein wird und so. Und dann habe ich mich beim Soundcheck auf die Bühne gesetzt. Es haben dann ja schon ein paar Leute mitbekommen. Den habe ich aber allen gesagt, nee, das war jetzt nur für den Soundcheck. Ich wollte das mal einfach mal als Gag, ne? Aber da habe ich dann in ihr, wie du jetzt auch, ins Ohr bekommen und habe gemerkt, ich hatte noch nie so einen geilen Sound auf dem Ohren. Das war der Wahnsinn. Hab das dann gespielt und die Jungs haben mich nachher angeguckt und meinten, was geht denn ab? Wieso kannst du das so gut? Dann habe ich ja gesagt, ja, ich habe mit der Live-Aufnahme geübt und das hat wirklich, also es hat so einen Bock gemacht. Ich glaube, das war mit eins der schönsten Erlebnisse oder sogar vielleicht das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, sonst würde ich Ärger kriegen, aber das war mit eins der schönsten Erlebnisse in meinem Leben wirklich und das habe ich ja dann auch irgendwie auf der Bühne, also der hat mich ja ein bisschen nach vorne gerufen, ich war total überfordert, Herzrasen, aber das war einer mit der schönsten Erlebnisse, muss ich wirklich sagen und wird es auch wahrscheinlich nie so wieder geben. Mal gucken, vielleicht kommt ja nochmal irgendeine Band, wo ich sage, komm, ich nutze es nochmal. Weil die Leoninen haben mir einen Tag später auch angeboten, einen Song mitzuspielen, aber ich dankend abgelehnt. Habe ich ja nicht geübt. natürlich, es gibt die negativen Sachen bleiben irgendwie so hängen tatsächlich, weil das irgendwie so omnipräsent im Kopf ist, weil das so ein Druck war. Und die schönen Sachen, auch wenn ich dann am Wein stand mit dem Team gemeinsam Wein trinke oder auch diese Danksagung, die wir machen mit dem Foto, das ist, oder auch das Crew-Foto vorher, das sind so schöne Momente. Oder überhaupt, ja, wie die Blackies mich dann plötzlich crowdsurfen lassen oder stage-diven und dann auch erst viele irgendwie wussten, das ist der Jubel, weil die haben mich ja so präsent irgendwie da und dann wussten auf dem Rückweg, als ich wieder meine Sachen holen wollte, haben mich einfach so viele Leute angehalten, meinten so, ey krass, Jürgen, danke, dass du das hier machst, das ist so geil und da kriege ich ja jetzt schon noch fast Gänsehaut, wenn ich irgendwie merke, okay, die Leute lieben das einfach hier. Und ja, im Zweifel, egal wer spielt, diese Atmosphäre, dieses Familiäre, das spielen wir halt jedes Jahr seit Jahren und das wollen wir auch spielen. Und ich glaube, das tun wir auch, ohne dass wir es spielen wollen. Also genau.
Man hat es letztes Jahr auch auf dem Zeltplatz gemerkt, als du dann zu Besuch kamst. Und das war ja auch für dich, glaube ich, das erste Mal im Wochenende, dass du auf dem Zeltplatz warst. Ja. Aber es war ja auch der letzte Abend, nachdem das alles passiert ist. Und da die ganzen Camps haben die schon erkannt. Also, ja, okay, wer ist das? Ach ja, der stand doch vorhin noch auf der Bühne, alles klar.
Das hat immer so einen kleinen Moment gedauert. Ich wollte eigentlich gar nicht auffallen, aber ja, klar, irgendwann fällt es dann irgendwie doch auf.
Und wie sieht so ein typischer Festivaltag von dir aus, wenn du jetzt nicht gerade bei den Donuts Schlagzeug spielst? Wann stehst du morgens auf und wann gehst du ins Bett?
Also, wir haben ja mittlerweile da echt ein großes Team und überhaupt die Helfer-Crew, das ist ja unendlich geil, was da, die Leute nehmen sich, also haben die Leute sich, der Erste, der Sebi, hat sich vor ein paar Jahren schon das Green Juice-Logo tätowieren lassen, habe ich immer noch großen Respekt vor. Glaube ich ihm auch immer noch nicht, aber ich sehe es jedes Jahr erneut. Der zeigt es mir auch jedes Mal.
Über so ein Abziehtattoo jedes Mal neu drauf.
Jetzt musst du, was war die Frage? Ich bin gerade komplett raus. der Tagesablauf. Jetzt bin ich da drin, genau. Durch diese Crew kann man sich natürlich ein bisschen mehr nach hinten lehnen als früher, aber trotzdem, klar, gerade so ein Festivaltag selber, ja, da stehe ich um 7 Uhr auf. Die Beine tun schon sau weh, weil die Tage vorher schon sehr anstrengend waren. Ja. Bestenfalls gibt's ja dann der Feinschliffer, bestenfalls dann schon am Tag vorher. Dann komme ich aufs Festivalgelände. Und dann, ja, tatsächlich gibt's dann auch erstmal Frühstück. Also wir kaufen dann auch Brötchen und für die Crew und oder für den engeren Kreis oder alle, die halt dann da sind und noch mithelfen. Dann frühstücken wir zusammen, dann gibt's eine Besprechung, dann auch irgendwie ein bisschen motivieren natürlich. Wenn ich denke jetzt mal gerade zu den Freitag, den diesjährigen Freitag denke ich mal gerade durch. Und dann geht's bei mir tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe früher immer die Produktionsleitung gemacht im Büro. Das heißt, ich war so die Bürodame, so sag ich mal, die mache ich auch hier im Office quasi noch jeden Tag. Macht noch Spaß, einfach dieses im Hintergrund organisieren. Ich bin halt nicht, das ist mein Bruder, das Gegenstück. Mein Bruder ist dann wirklich auf der Fläche, schleppt da die Zäune, sorgt wirklich dafür, dass da Teams genau das machen, was gemacht werden muss. Ich komme gefühlt, da wurde ich mal angelächelt, weil ich dann einmal am Tag rausgucke, gefühlt direkt einen Sonnenbrand kriege und weil ich komme nur raus, wenn die Kamera dabei ist. So, wenn die Lokalzeit kommt, muss ich einen Bauzaun schleppen. Also das war immer so mein, das hat auch jahrelang, gab es wirklich ab und zu echt, war das nervig, weil ich immer wieder, ja, jetzt kommt der nur wegen der Kamera und die Leute haben gar nicht verstanden, dass es ja auch mega ein krasser Job ist und vor allem auch so spontan oder wenn mal was passiert, dass ich ja ein Interview geben muss, was man auch können muss. Also ich glaube, mein Bruder könnte sich jetzt wahrscheinlich nicht so easy hinsetzen und mit euch so quatschen oder hätte diese Antworten parat, weil ich das halt immer mache. Und deswegen bin ich da oder schon immer so der ich bin der Außenminister, er ist der Innenminister. insofern zurück da, genau, Produktionsbüro. Aber mittlerweile gibt es da auch ein paar hier aus dem Büro, die das sehr gut machen und auch gerne machen. Und ich habe mich seit ein paar Jahren neben der Pyrotechnik auch im Payment spezialisiert, weil ich das halt sehr wichtig finde. Und das muss halt reibungslos funktionieren. Deswegen programmiere ich die Payment-Geräte komplett, sorge dafür, dass das, also nicht, ja, ich sorge unter anderem dafür, dass das WLAN natürlich auch funktioniert. Aber ja, teste da alles für diese Payment-Geräte. Wir geben die dann auch wirklich aus, machen Schulungen mit dem Personal. Und das ist dann schon fast gegen, also vorher noch so ein bisschen Feinschliff von ein paar Deko-Sachen, aber das ist dann schon das, was ich gegen Mittag irgendwie tue. Und dann am ersten Festivaltag meistens, wenn alles funktioniert, kommt noch so eine Schweinerunde, wo wir rumgehen und gucken, ne, steht alles, können, ja, wir, können wir in der Theorie aufmachen. Klar, Bands Hallo sagen, kommt dann auch noch zwischen Tür und Angel dazu, ganz viele Interviews. Dann heißt es plötzlich ja, RTL ist gerade da, dann die Lokalzeit ist da und hier noch ein Live und hier noch, oder hier noch so ein Podcast und weiß ich nicht, nein, also, und Foto und also das ist wirklich immer so von A nach B, also das ist sehr stressig, dann kommt ein Sponsor ist noch da, die Deutsche Post ist da, dann sage ich natürlich Hallo und will dem dann auch mal kurz alles zeigen, also das ist bei mir, glaube ich, sehr wuselig. Dann, klar, kenne ich halt auch wirklich alle Leute, die da rumlaufen, die da helfen, dann auch die Partner, auch selbst mittlerweile die Gastro, die Food Trucks, die kenne ich ja dann von den Jahren und im Zweifel muss ich auch zwischendurch mal was essen, ja, habe ich auch vergessen, stimmt, ich auch. Trinken kommt da meistens
gibt's zu kurz. Gibt es auch ein Bier zwischendurch oder ist das dann der Feierabend?
Das Bier gibt es dann, nee, wenn die Veranstaltung läuft, ja. dann kommt tatsächlich das Bier. Schön ist immer, wenn ich ein Bier ausgegeben bekomme, das ist immer super komisch für mich, aber irgendwie auch total geil, schmeckt dann einfach noch besser. Kann ich meistens nicht so richtig genießen, ich weiß auch am nächsten Tag wahrscheinlich gar nicht, dass ich überhaupt mit jemandem das Bier getrunken habe, weil mein Kopf so kaputt ist. Aber Payment-Geräte, dann Crew-Foto, kurze Ansprache vom gesamten Team, wo wir dann das große Foto, also das ganz große Foto machen. Und dann ist Einlass. Und meistens ja, bin ich dann auch vorne und gucke wirklich, ob das alles so stimmt. Dann ist Einlass und dann ist wirklich so erstmal okay. Wenn die Funkgeräte ruhig sind, funktioniert alles. Das ist immer der schönste Moment auf dem Festival. Ist der Akku alle? Denke ich mir dann irgendwann so. Also nee, es ist einfach. Und wenn man sich dann irgendwann am Weinstand wiederfindet, weil da treffen uns irgendwie alle oder auf dem VIP-Deck oder im FOH, keine Ahnung wo. Wenn ich an der Bühnenseite stehe, dann ist das meistens irgendeine Band, die ich einfach liebe und der ich dann auch am Ende nochmal kurz Hallo sagen will oder einfach das voll abfeier. Oder wenn ich da nicht stehe, dann holt die Band mich eben auf die Bühne über Stage-Diving, ist ja auch schon passiert. Und dann tatsächlich, wenn es dann irgendwann später wird, dann geht's für mich nach den ganzen Interviews und auch mal ein bisschen abschalten, geht's dann in den Garten, weil da dann die Pyro-Crew, da habe ich ja mittlerweile auch dann ein ganzes Team, die da gebastelt haben. Dann mache ich da quasi einen Check, ob die Verbindung funktioniert und irgendwann gehe ich dann während des Headliners, den ich mir dann auch meistens auch angucken kann, gehe ich dann auf den FOH und stelle mich da oben hin und dann irgendwann ist mein Moment, wo ich dann ich muss im richtigen Moment drücken, sonst ist es zu spät. Wenn ich nicht kurz vorher, letztes Jahr musste ich noch, weil beim Camping 5-Euro-Scheine zu wenig waren für den Pfand, da musste ich dann selber nochmal irgendwo hinfahren und ganz viele Fünfer abholen und habe dann dadurch irgendwie 3 Bands verpasst. Das war ein bisschen schade. Ja. Insofern, es kann auch passieren, dass ich einfach weg bin und irgendwas besorgen muss, aber das ist mir, oder ich shuttle irgendwelche Künstler, also ich bin eigentlich dafür alles zu haben, wenn die Zeit da ist. Ja, das ist mein Tag. Und irgendwann, achso, wann bin ich im Bett? Ja, wenn ich nicht euch noch auf dem Campingplatz besuche und dann bis, weiß ich nicht, wie viel Uhr das war, bestimmt.
Auf jeden Fall spät.
Also eins war es mal mindestens.
Später
sogar noch, genau. Ja, klar, am zweiten Festivaltag, da wollen ja dann alle noch mit uns was trinken und Hallo sagen, weiß ich nicht. Und deswegen war das wirklich spät. Und ich musste auch echt viel Überzeugungskraft leisten, dass ich überhaupt noch, mich überhaupt da immer noch hingefahren hat, weil ich konnte selber nicht mehr fahren. War auch gut so. Genau, dann ja liege ich, also nach den beiden Tagen, das ist jeweils auf jeden Fall irgendwann mitten in der Nacht, liege ich im Bett und meistens auch nach dem zweiten Festivaltag, der Sonntag, da fangen wir dann halt nicht um 7 an, sondern um 9 oder so, weil dann die ersten Dienstleister schon kommen zum Abbau und so. Da musst du auch wieder schnell da sein. Oder dann fängt der Regen plötzlich an, deswegen will man noch schnell vorher abbauen. Deswegen geht es dann auch schnell weiter. Die Füße tun noch mehr weh, aber dann weiß man hat es geschafft und ist mega glücklich und dann ist auch alles egal.
Ja. Und okay, wenn wir jetzt auf dieses Jahr gucken, ich finde, ihr habt wieder eine super spannende Mischung irgendwie dabei. Provinzen-Eck, den ihr auch schon vor 2-3 Jahren, glaube ich, hatte, da war es noch ein Nachmittagslot. Jetzt sind super gewachsen, du hast es eben gerade selber gesagt, dass es auch für euch wichtig ist, da einen Riecher zu haben. Bilderbuch auch ein Eck, den wir tatsächlich schon richtig lange mal wieder sehen wollen, den wir irgendwie immer verpasst haben. Deswegen haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Und was mir mega ins Auge gesprungen ist, und ich hatte auch den Eindruck, es war bei euch nicht geplant, war heiß-kalt. Auf einmal aus dem Nichts kam plötzlich die Meldung, heiß-kalt sind wieder da. Ihr hattet ja, glaube ich, das Line-Up eigentlich auch schon fertig angekündigt. Wie ist das passiert? Weil ich hatte auch das Gefühl, das war auch so eine kleine, innerhalb dieser Szene auch so eine kleine Explosion, weil sehr viele Leute hatten wirklich große Lust auf diese Band.
Und die Band hatte auch Lust auf diese Veröffentlichung. Und die haben mir zwischendurch sogar geschrieben, meinen so, wie krass ist das denn? Wir wollen selber schon kommentieren, wer kommt. Wir haben das ja so ein bisschen angeteasert, ne, dass da irgendwas kommt. Ja. Und das war wirklich krass. Ja, das war tatsächlich schon ein bisschen früher. Das Line-Up war fertig. Mhm. Und ich glaube, eventuell fand mein Team das auch doof, dass ich gesagt habe, wir machen das auf jeden Fall. Weil das war meine Entscheidung. Ich habe gesagt, ey, heiß kalt, komm wieder. Die spielen sowas von safe bei uns, egal was sie sagt, die spielen. Hat sich gelohnt. Also das Feedback, was wir bekommen haben, war ja perfekt. Mhm. Gerade weil, das habe ich ja eben auch schon gesagt, wir haben ja auch gesehen, gelesen und gehört, dass eben ein paar Leuten oder sogar einigen Leuten so der Rock-Part ein bisschen gefehlt hat, also dieser etwas schattere Part. Und gerade deswegen, oder auch vielleicht wurde das für mich auch irgendwie so ein bisschen betont, dass ich gemerkt habe, okay, das wäre jetzt die Band, da freuen sich alle drauf. Alle, die vielleicht vorher ein bisschen enttäuscht waren, dass es so wenig Rock ist, die wissen oder die sehen dadurch, okay, krass, das ist halt typisch Green Juice irgendwie und dann probieren wir es halt doch noch alles möglich zu machen. Ich wurde tatsächlich schon im Mitte Oktober wurde ich angerufen.
Ach, zu früh.
Da stand das Line-Up wirklich schon komplett und dann wurde mir gesagt, erstmal Verschwiegenheit, du darfst nichts sagen, aber hier tut sich was, habt ihr Bock und soll nur eine kleine Anzahl an Festivals sein, aber die Jungs wollen auf jeden Fall auch beim Green Juice spielen und dann habe ich direkt gesagt, das machen wir auf jeden Fall so und weil witzigerweise Heiß-Kalt haben genau vor 10 Jahren das letzte Mal bei uns gespielt, 2014 war das und das war auch so ein Abriss und das war auch unsere Trailer-Musik, ich kann jetzt noch, wenn der Song live läuft, kann ich jetzt noch den Trailer von 2014
Welcher war das?
Mit Hallo.
Ja. Ja.
Und Hallo war auch der Song, den ich damals von der Band gehört habe. Das war wie bei Leoniden. Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein.
Nevermind war das?
Nevermind war es von Leoniden. So, das ist dann der Song, den hörst du und weißt, okay, die Band ist es. Ja. In die habe ich mich gerade verliebt und die höre ich jetzt ein Jahr lang und die höre ich so lange, bis die bei mir spielen, so ungefähr.
Ja.
Und das war bei Heiß-Kalt eben Hallo und das war damals der Spot oder der Song. Dies Jahr leider ein bisschen zu spät, weil war schon alles fertig. Aber die haben wir dann, genau, dann haben wir, oder die Band selber wollte erst relativ spät veröffentlichen, weil die noch gar nicht so weit waren. Wir haben es halt schon recht früh eingetötet, aber haben auch nur darauf gewartet, das endlich zu verkünden. Und wir waren auch die Einzigen, die dann so ein kleines Ratespiel draus gemacht haben und deswegen fand die Band das auch so krass, weil die selber nicht wussten.
Waren die nicht sogar die Ersten?
Ja, genau. Wir waren die Ersten mit dem Ratespiel und wir sind ja auch die Ersten, wo sie dann auch live spielen. Das heißt, ich glaube, das Green Juice wird für sie auch super, super spannend. Also nicht nur dieses okay, wie war die VÖ jetzt, weil da waren ja auch wirklich hunderte Kommentare, die Leute haben es ja so krass gefeiert. Und das ist natürlich auch für mich irgendwie, bin ich ja stolz, dass ich dann sehe, okay, da war der Riecher, also schön, dass die Band uns gefragt hat und schön, dass wir auch direkt gesagt haben, wir machen das, weil das dann ein Volltreffer ist, einfach ein Match und wenn dann wenn das Feedback von den Besuchenden dann entsprechend ist, dann ist das ja ein Volltreffer. Und ich glaube, das wird auf, falls die Frage noch kommen wird, ich sage sie jetzt schon mal, das wird auf jeden Fall wahrscheinlich mein Highlight in diesem Jahr.
Ja. Könnte auch unseres werden.
Ich bin gespannt, ich habe auch hohe Erwartungen, aber wir haben sie auch früher wirklich wahnsinnig oft geschaut, also bevor ihre Pause und ist eine meiner liebsten Livebands damals zu der Zeit
voll.
Gewesen, deswegen bin ich auch da all in.
Durch Heiß-Kalt habe ich auch erst die Blacker Problems kennengelernt.
Ja, stimmt, damals als Support.
So, als Support damals. Und diese beiden Bands sind für mich halt auch so verbunden. Also nicht nur, weil sie sich einen Drummer teilen, sondern halt irgendwie auch so generell irgendwie ist es für mich so eine Schiene und verbinde ich ganz viel mit. Und es war total schön, als wir das gelesen hatten. Wir hatten ja die Ankündigung dann ja einen Tag vorher schon bekommen und wir konnten es auch gar nicht glauben, als diese Mail reinkam.
So, ich habe das so ein.
Ja, aber da hat ja niemand mit gerechnet. Ja. Und ich fand das auch so geil, wie viele Leute bei diesem Ratespiel die halt auch erkannt haben, aber sie meinten, nee, das kann ja nicht sein.
Fall, genau.
Also sieht aus wie Heiß-Kalt, aber es kann nicht Heiß-Kalt sein.
Ja, schön, ja. Nee, das war ein schöner Moment.
Mhm. Ja, okay. Und wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, falls man sowas überhaupt sagen kann, gibt es so eine Vision, wo du das Festival in ein paar Jahren siehst oder auch wie das Booking sich entwickeln soll? Hast du da so ein Gefühl oder ist das eher so, was man wirklich so von Jahr zu Jahr einfach konstant einfach durchplant?
Also ich glaube, bisher war das eher so von Jahr zu Jahr. Ich glaube, auch hier in der Agentur, wir haben nie die Agentur gegründet, also die Eventagentur in dem Fall jetzt, mit einem Businessplan und gesagt, okay, 2035 wollen wir das und das erreicht haben. Sondern wir haben einfach gemacht und es funktioniert. Und das machen wir beim Green Juice ähnlich oder schon immer. Klar ist Sicherheit natürlich ein Ding, weil das Festival ist gewachsen. Das sind mittlerweile echt, das ist schon ein großes Risiko irgendwie, wenn es mal in die Hose geht. Und deswegen wäre natürlich auch irgendwie, das ist jetzt keine Vision, aber mein langfristiges Ziel, dass das auf jeden Fall eine sichere Kulturveranstaltung ist. Mein Traum ist, dass sie so bleibt, wie sie ist. Größer werden können wir eh nicht, weil ich will auf jeden Fall, dass wir da in diesem Park bleiben. Wir machen auch dieses Jahr einen Tag vorher so ein darf ich das überhaupt schon sagen, ist egal, so ein kleines, so ein kleines Nachbarschafts-Warm-up, nenne ich es mal, wo wir die Nachbarschaft schon mal einladen und ich glaube auch die CamperInnen. Das heißt, vielleicht sehen wir uns dann erst auf dem Festival und dann, also wir machen da auch nur einen Bierwagen auf und ein bisschen was trinken.
Nice.
Einfach auch da wieder, um dieses Familiäre, um diese Stimmung irgendwie wiederzugeben und den Leuten einfach mal schon mal auch zu zeigen, hier, so sieht's aus, ohne dass hier ein paar tausend Leute sind. Aber genau, es soll so bleiben, wie es ist. Von den KünstlerInnen her finde ich, ja, wenn man sich die Lineups anguckt, dann sieht man, welche Schiene wir so fahren. Das kann ruhig auch mal ein bisschen, manchmal ein bisschen softer werden, das kann auch mal ein bisschen härter werden. Klar, wie ich das eben schon meinte, es gibt Bands, die stehen auf der Wunschliste, da weiß ich aber selber, es wird niemals so sein.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Kraftklub oder ähnliches, aber wer weiß, vielleicht haben die auch irgendwann plötzlich Bock auf mal kleinere, kann ja passieren. Aber solange ich sie anfrage, wird das, glaube ich, nie so sein. Das wird dann eher wie beim Beatsex andersrum sein. Von dem Genre soll das schon irgendwie so in der Richtung bleiben. Da fühlen wir uns wohl, das ist auch gut. Wir wollen weiter eben dieses Festival sein, wo man gerne mit seinen Freunden hinkommt. Also Freundschaft wollen wir ganz groß irgendwie darstellen. Deswegen haben wir sogar auch dieses 5-Freunde-Ticket. Wir haben ja auch ein Kids-Ticket. Eigentlich fehlt Geburtstagskinder kommen kostenlos drauf. Also wir machen ja wirklich irgendwie alles, was irgendwie, finde ich, cool ist. Also was, ne? Und das wollen wir einfach beibehalten. Und ich glaube, diese Mischung aus, okay, wir machen hier in der Agentur einfach diese Firmenveranstaltungen, die oft auch, oder nicht oft, aber auch, ja, schon mehr steifer sind, in Anführungszeichen, aber auch viel mit, also die schönsten Firmenveranstaltungen sind eher dann sogar Firmenfestivals, weil das einfach gepaart, also das ist einfach die Mischung aus Firmenveranstaltung und Festival und da sind wir natürlich die Experten drin, aber das Festival, ja klar, da kommen wir nach Hause, da laden wir dann auch alle unsere Partner ein und da sehen wir jedes Jahr die Crew, die teilweise seitdem wir das machen auch schon am Start ist. Und ich glaube, unsere Vision ist einfach, das weiterzumachen, bis wir nicht mehr atmen können. Auch gerne in dieser Jungstruppe, in dieser Freundesgruppe, die wir da schon immer sind. Weil uns das irgendwie auch bindet, auch wenn wir mittlerweile, Felix wohnt und arbeitet in Köln, ist schon mittlerweile auch Papa geworden, aber trotzdem dieses Festival, das ist schon immer das Hobby gewesen, was uns bindet, was uns immer wieder zusammenbringt und das ist halt, und das möchten wir andersrum auch einfach mit dem Festival vor Ort machen, nämlich Leute zusammenbringen, Leuten ein schönes Wochenende machen und ich glaube, das klappt ganz gut.
Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich meine, wir sind ja auch vor drei Jahren mittlerweile zum ersten Mal hingekommen, ohne eine Meinung zum Festival zu haben, weil wir sind für die Bands gekommen und haben auch wirklich total schnell gesagt, dass es ein total angenehmer Vibe halt einfach ist. Und das sagen wir jetzt nicht nur, weil wir hier gegenüber sitzen. Wir haben es, glaube ich, auch schon in der ersten Folge damals über das allererste Green Screen gesagt, wo wir waren, dass man sich irgendwie total wohlfühlt und diesen Community-Aspekt irgendwie halt auch so spürt und irgendwie, dass man da wirklich da rumläuft und dann steht der Bandbus vom Headliner wirklich auf dem Parkplatzgefühl von Wohnhaus, das hast du nirgendwo anders, also wo ich es bisher gesehen hätte, so. Und auch, wo du gerade über Sicherheit gesprochen hast, ich weiß nicht, ob du die Form von Sicherheit gemeint hast, aber was ich immer schön finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sowohl ihr als Veranstaltende als auch die Bands auf der Bühne dafür sorgen, ist zumindest mein Eindruck, dass man irgendwie einen Safe Space hat, soweit das irgendwie eben kontrollierbar ist, natürlich bei so vielen Menschen, aber dass darauf aufmerksam gemacht wird, hier, benehmt euch alle bitte, und egal, wer da vor euch steht, welcher Mensch, welches Geschlecht in dem
wir sind euch. So.
Genau, wir sind ja irgendwie alle gleich und wollen ja einfach eine gute Zeit haben und ich finde es sehr auffällig, dass das ohne belernt zu sein, immer wieder bei euch betont wird. Das finde ich auch sehr schön. Das war auch was ich dir noch gerne sagen wollte.
Ja, und ja, du hast recht. Also meine Sicherheit war doppeldeutig. Auf der einen natürlich dieses finanzielle Aspekt mäßig. Okay. So die Absicherung, dann wäre das eher das Wort, weil es eben so hohe Kosten mittlerweile sind und man einfach nicht weiß, am Ende sind wir vom Vorverkauf abhängig. Und wenn das Wetter schlecht ist, die Leute kaufen mittlerweile einfach spontaner. Sehe ich bei mir selber auch, wenn ich in Urlaub fliege oder fahre, egal. Dann wird das spontan entschieden. Und ich bin da auch nicht besser als andere, aber da muss man sich einfach anfreunden als Festivalveranstaltende. Aber 100% auch diese Sicherheit vor Ort, einfach dieses, ich fühle mich wohl, da kommen Familien mit ihren kleinen Kindern, die Kinder laufen auch einfach rum und werden im Zweifel von unserem Awareness-Team, was wir auch schon, ich weiß nicht, erste oder zweite Mal, ich glaube sogar das zweite, oder im ersten Jahr ein bisschen kleiner, letztes Jahr dann so richtig offiziell, dann werden im Zweifel die Kids vom Awareness-Team angesprochen, wo sind eure Eltern? Ja, die sind da hinten, die kommen gleich wieder so. Und es fühlen sich einfach alle wohl und es sind auch wirklich auch Jugendliche im Moshpit drin. Und ich glaube, das halt, ja, das ist halt einfach, dass das Festival so aufgewachsen ist. von uns selber. Wir waren ja selber noch Kinder, in Anführungszeichen. Und da geben wir wirklich alles für, dass das halt, genau, dass man sich so fühlt, wie ihr das auch widerspiegelt. Insofern ist das schön zu hören, weil man selber, klar, ich fühle mich da natürlich wohl und ich kriege aber auch nicht alles mit. Ja. Und es kann ja auch sein, und das habe ich dann durch das Awareness-Team auch im letzten Jahr oder durch den Feedback-Termin von der Kollegin, die das geleitet hat, auch mitbekommen, ja, es gibt auch Leute, denen geht es einfach auch persönlich einfach vielleicht nicht gut, weil privat irgendwas passiert ist, irgendwer in der Familie ist gestorben, was auch immer, und nach 3 Bier kommt das halt plötzlich hoch und dann ist die Person plötzlich allein und sitzt da irgendwo rum. Und das ist ja auch schon eine Art von, okay, ich brauche Hilfe. Oder dann haben wir halt geschult, mittlerweile geschulte Leute, die dann den Blick dafür haben, dass diese Person eventuell Hilfe braucht. Und das ist schon was mir auch gar nicht so bewusst war, wie wichtig das einfach ist. Ich glaube, das war uns schon immer wichtig, aber wir haben jetzt nochmal gelernt oder es einfach umgesetzt, dass es noch proaktiver gezeigt wird, weil man dann noch mehr diese Wichtigkeit in den Fokus legen kann und noch mehr auch Awareness dafür schafft. Und ich glaube, seitdem ich habe auch schon das Feedback bekommen, warum habt ihr das? Das brauchen wir beim Green Just doch gar nicht. Aber wenn ich dann hier den Report bekomme, sind ganz Kleinigkeiten, die kriegt dann natürlich bestenfalls niemand mit, weil die Leute direkt dann in einen Safer Space geschleust werden, der total süß eingerichtet ist mit Kinderbüchern und Co. Ist wirklich, wirklich cool, habe ich letztes Jahr mal kurz gesehen. Aber das ist wirklich wichtig und auch nötig. Ja.
Ich glaube, das Feedback, das braucht man nicht, kommt halt auch wahrscheinlich nur von Menschen, die es noch nicht gebraucht haben.
Genau.
Aber das heißt ja nicht, dass es die anderen nicht gibt.
Ja.
Von daher ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Ende. Wir gucken, du hast gemerkt, wir sind so eine Reise gegangen.
Wir können aber viel erzählen hier. Ne? Das
ist ja, spannend. Total. Also ich finde es mega spannend. Ich würde es auch noch, wenn du noch eine Stunde hast. Nein. Ich
wollte ja noch joggen gehen.
Du hast mit 13 damit angefangen. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich jetzt sagen, dem kleinen Julian, dass er durchhält oder als Tipp, als vielleicht auch einfach nur als Statement, was ihn so erwarten wird auf dieser ganzen wilden Festivalreise?
Halt durch.
Ich trinke hier noch an.
wenn ich mich jetzt nochmal treffen würde, ich würde auf jeden Fall sagen, mach's genauso, wie du es vorhast, weil genauso ist es richtig. Am Ende des Tages, wir haben es geschafft, wir haben das Festival immer noch, auch wenn das niemals, eben weil es eine Kulturveranstaltung ist, es würde niemals unser Hauptjob sein können. Mhm. Aber wir haben es mit diesem Festival geschafft, unseren Hauptjob zu machen, nämlich mit der Agentur, mit der wir wiederum das Festival einfach machen können und mit der wir auch das Personal haben, um das einfach umzusetzen. Halte durch, ist vielleicht wirklich gut, weil irgendwie, es sind so viele positiven, aber auch negativen Sachen passiert. Es ist eine sehr anstrengende Zeit, es war irgendwie immer Prio, andere Sachen sind untergegangen. Ich habe Sponsorengespräche auf Gleis 3 am Kölner Hauptbahnhof geführt. Nach dem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht und dann war ich in der Berufsschule in Köln. Und also ich habe wirklich jede Pause genutzt mit Telefonaten und weiß ich nicht was. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Sie ist auch immer noch sehr anstrengend, aber mittlerweile ist es Routine geworden und ich freue mich schon fast, wenn irgendwas passiert, was nicht geplant war. Hoffentlich dann im Positiven. Aber was ich halt auf jeden Fall in der Zeit gelernt habe, dieses, okay, wenn was passiert, dann einen Gang runterschalten. Und das ist halt ganz schön, weil das bekomme ich ja auch als Feedback von unserem Team hier in unseren Gesprächen, dass wenn halt irgendwas Stressiges passiert oder so, ich halt immer so eine Ruhe ausstrahle. Und egal, wie stressig es ist, auch wenn das Festival gerade fast evakuiert wird, dann schaffe ich es halt, gut, in dem Fall war ich wirklich auch selber aufgeregt, aber man hat es mir ja anscheinend nicht angemerkt. Oder ich hatte dann irgendwie eine smarte, in Anführungszeichen, Ausrede. Aber ich habe die Ruhe bewahrt und habe halt erstmal geguckt, okay, wie lösen wir das Problem jetzt? Und ich glaube, das würde ich meinem Ich auch nochmal sagen, von wegen, genau, mach's halt durch, gib aber auch genauso Vollgas, wie du es geplant hast, weil am Ende, und das ist dann auch mein Appell an alle, die irgendwie einen Traum haben, den sie verwirklichen wollen, weil am Ende des Tages haben wir das ja geschafft und wir hatten keine Ahnung, wir haben es einfach gemacht. Wir hatten Hürden, wir hatten aber auch echt schöne Momente. Und ich glaube, wenn man irgendwie davon träumt und das machen will, dann soll man es einfach machen, weil man schafft das auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, die wirklich dann eher so einen Businessplan haben und dann im Zweifel das Geld riechen und diesen Zweck dann nutzen oder für diesen Zweck das dann machen und die sind dann auf jeden Fall nicht so erfolgreich, wie wenn man mit dem Herzblut rangeht, wie wir das halt damals gemacht haben. Und das sehe ich auch bei allen anderen oder auch bei euch. Ihr geht da auch mit Herzblut ran und ihr macht das gut und es macht Spaß. Und ich kaufe euch das halt komplett ab. Und das Das ist halt, finde ich, ein wichtiger Appell. Man kann auch mit 13 einfach ein Festival gründen, wo andere jahrelang noch zu Hause mit den Freunden PlayStation spielen, saß ich halt da und habe E-Mails geschrieben und habe Webseiten gebastelt und die ersten Plakate gestaltet und Bands gebucht und denen angeboten, dass sie bei uns im Keller pennen können. Also da habe ich, glaube ich, sehr, und genau, man lernt, glaube ich, einfach fürs Leben, ja. Wo andere auch jetzt, die schon viel älter sind als ich damals, nicht wissen, wie man Mails formuliert oder irgendwie überhaupt mit Programmen umgeht, denke ich mir so, krass, das habe ich einfach mit 13, habe ich mir selber beigebracht. Ja. Und das ist Standard, wie kann man sowas nicht wissen? Ne? Aber es ist einfach Learning by Doing, machen und sich trauen.
Ja.
Ja, das würde ich meinem Ich nochmal genauso sagen.
Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ja. Aber bevor wir dich endgültig entlassen, wir sind natürlich auch ein sehr investigativer Podcast. Eine Frage noch. Kannst du schon irgendwas für 2025 spoilern?
Oder teasen zumindest.
Teasen.
Das Datum.
Ja. Und wenn du das ist, ja.
Wir finden am 1. und 2. August 2025 statt. Notiert. Wieder Freitag und Samstag, 1. August-Wochenende. Mhm. Nein, tatsächlich kann ich da wirklich noch nichts sagen. Und das ist die Wahrheit. Mhm. Wir sind gerade in diesem Puzzle, was ich eben meinte. Und das Puzzle ist schon wieder riesig. Wir müssen mal gucken, wahrscheinlich, das wäre jetzt ja auch nicht gelogen, wahrscheinlich, also wir haben auf jeden Fall den Blick auch vielleicht, dass das gesamte Line-Up etwas rockiger wird, aber wir wollen natürlich auch die Leute, die jetzt dieses Jahr für Provinzbilderbuch und Co. kommen, auch nicht komplett nach Hause schicken, sondern die sollen dann auch, also es soll vielleicht eine etwas bessere, in Anführungszeichen, Mischung sein, als vielleicht in diesem Jahr, das muss ich auch zugeben, das ist dieses Jahr sehr Indie-Pop, ruhig, soft-mäßig. Außer gut, jetzt haben wir da noch so ein Itchy und Heiß-Kalt hier einmal richtig Gas geben. Das wird auch ich finde die Mischung trotzdem gut. Auch Bilderbuch gehen ab und auch Provinz haben wir ja auch schon gesehen. Das wird alles mega gut funktionieren, aber ich glaube, vielleicht ein Ticken einfach Richtung Rock, vielleicht zurück oder einfach dazu. Aber ansonsten, ja, also man kann sich in diesem Jahr, wie immer, wenn ich jetzt einmal auf 2024 gehe, auf ein richtig schönes Festival freuen. Sehr kann ich auch schon sagen, es gibt vielleicht auch eine Überraschung. Mehr sage ich aber nicht. natürlich kommen wir auch auf dem Campingplatz. Wir hatten mal ein Flunkyball-Turnier, Veranstalter versus Camping. Das war riesig. Mal gucken, ob wir sowas nochmal machen an dem Donnerstag. Werdet ihr live sehen. Und wie gesagt, für nächstes Jahr sind wir gerade komplett noch am Puzzeln. Aber es wird auf jeden Fall wieder schön. Und ich freue mich drauf, dann vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch wieder mit euch dann zu sprechen, wenn das dann fertig, wenn ich den letzten Puzzlestein, das Puzzleteil gesetzt habe, dann werdet ihr es ja mitbekommen und dann sprechen wir wieder und ich habe auf jeden Fall große Lust drauf und das auf jeden Fall noch ein paar Jahre zu machen, weil es macht echt Spaß.
Ja. Sehr gut. Jetzt, wir haben eine Sache fast vergessen, das machen wir immer, dass wir auch Songs auf unsere Playlist werfen.
Oh ja.
Normalerweise picken wir immer Sachen aus dem Line-Up raus, jetzt haben wir auch vorher, hätten wir dich fast darauf vorbereiten können eigentlich, aber Achtung, Überfall, hast du einen Song aus dem Liner, vielleicht irgendwas, was du auch einfach gerade gerne hörst, was du gerne auf unsere Playlist werfen willst?
Wenn Hallo von Heiß-Kalt nicht drauf ist, würde ich ihn draufwerfen, weil das ist, finde ich, ein sensationeller Song, der jetzt thematisch eigentlich perfekt passen würde, weil sie sind auch wieder da. Hallo passt in dem Fall und hallo, ich freue mich auf euch alle, wenn wir uns am 2. und 3. August in Bonn sehen.
Ja, sehr gut, genau. Das war die perfekte Überleitung. Ihr könnt Karten kaufen. Es gibt sowohl für das ganze Wochenende als auch zu den einzelnen Tagen Tickets. Den Link haben wir natürlich für euch unten in die Beschreibung gepackt. Wir sind da, Julian ist da. Ich glaube, wir freuen uns alle über ein Hallo. Und können immer auch gerne miteinander anstoßen. Genau, und wir können euch nur empfehlen. Wir sind sehr, sehr gerne auf dem Green Juice. Falls ihr Bock habt, das Line-Up mögt, kommt auf jeden Fall vorbei und habt da eine gute Zeit.
Genau. Und wir bedanken uns bei dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns das ein oder andere Geheimnis und einen Blick hinter die Kulissen verraten hast. Und genau, wir sprechen sicherlich nochmal hier im Podcast. Vielleicht hast du auch wieder Bock, auf dem Green Juice 100%. Ein kleines Statement aufzunehmen. Nach dem einen oder anderen Getränk.
Da sind wir jetzt erprobt.
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.
Dankeschön. Ciao.